Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten ESC Kompakt Live heute. Heute haben wir ja einen wahren Marathon. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass nicht mit einer Bierflasche da, sondern
Kein
mit
Bier.
einer Fassbrause.
Pause. Ohne keine Werbung, aber ja.
Jonathan Henrich, hallo, schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Und
Sehr
ich
schön.
freue mich auch, genau, wir sind alle schon tierisch beste Freunde. Danke all Katjes, die immer unsere Streams unterstützen. Begrüßen will ich auch im ebenfalls sonnigen Hamburg. Peter, hallo Peter.
Benni, grüß dich. Genau, wir haben heute super Wetter in Hamburg. Ich habe schon einen Spaziergang gemacht entlang des Havedsteruder Wegs nach Eppendorf. Und Jonathan, dir natürlich, du bist ja gebürtiger Hamburger, also du weißt, wovon ich rede. Dir
Absolut.
auch ein herzliches Willkommen und natürlich auch wieder unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auf YouTube.
Genau. Allen willkommen, die zuschauen. Und wie gehabt, wenn ihr Kommentare, Fragen an Jonathan habt, dann stellt die gerne. Ein paar habt ihr ja sogar auch schon in den Kommentaren auf den Blog gestellt. Die haben wir natürlich aufgegriffen für unser weiteres Gespräch. So, Peter, und dann übergebe ich direkt, wie gewohnt, an dich für unseren ersten Fragenblock.
Ja, Jonathan, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast ja in jungen Jahren schon eine Menge erlebt auf mehreren Kontinenten. Ich kenne dich seit 2022. Da hast du dich schon im TikTok-Voting für den deutschen Vorentscheid beworben.
Genau.
Und ich habe damals das Angebot gescreent und habe dich gleich als eine Top-10-Empfehlung von ESC Kompakt
Ja, das
rausgepickt.
weiß ich sogar noch. Ich habe mich sehr gefreut damals. Ja, genau.
Die der NDR leider nicht aufgegriffen hat. Na, damals wusste ich noch nicht.
Die hören ja eh so selten auf uns, muss man sagen. Viel
Ja,
zu selten.
ich glaube, es ging nicht bis in die Show, aber es ging doch erstmal weiter, aber dann doch nicht. Aber ja, jetzt sind wir
Aber
hier.
jetzt,
Genau.
genau.
Damals wusste ich noch nicht, dass Bastian Pastewka dein Patenonkel
Ja,
ist.
Mann.
Dazu kommen wir aber später. Aber ich würde jetzt echt ganz, ganz lieb einsteigen mit einer Frage, die wir fast allen Künstlern gestellt haben. Weil du wirst jetzt natürlich viele neue Leute, Fans kennenlernen, die dich noch nicht kennen und die dich jetzt durch deine Eurovision-Bewerbung kennenlernen werden. In Deutschland genauso wie bei den vielen Fans, die im Ausland leben. Also, wenn dich jemand noch nicht kennt, sag doch mal in drei Sätzen, wie war bisher dein Weg als Musiker?
Dürfen auch fünf sein.
Wow. Naja, also ich habe angefangen, Musik zu machen, als ich 4 oder 5 war. Ich habe durch Klavier gespielt. Klavier war mein Weg zur Musik und ist auch nach wie vor das Skelett von allem, was ich mache, musikalisch. Wir hatten zu Hause ein Klavier und da habe ich irgendwie, seitdem ich auf den Hocker klettern konnte, irgendwie angefangen, drauf rumzudrücken und fand das irgendwie lustig. Und so hat das angefangen. Und professionell, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen kann, ging es dann los, als ich habe so ein Auslandssemester, sollte es eigentlich nur werden, in England gemacht. Und da habe ich durch die Schule, an der ich war, auf einmal halt Leute kennengelernt. Das Musikprogramm dort hat mich irgendwie entdeckt und hat mir dort angeboten, dann länger bleiben zu können. Und das war so mein Einstieg. Und danach bin ich mit so einem Stipendium nach Los Angeles gegangen und habe da ganz viel geschrieben für ein halbes Jahr, bis Corona angefangen hat. Und habe ganz viele wirklich crazy, wie schnell man da dann auch in so Kreise irgendwie kommt, wo wirklich ganz oben die Musik spielt mit Leuten im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, danach habe ich ein Angebot vom Berklee College of Music in Boston bekommen, dort zu studieren und habe da genau mein Studium, Musikstudium abgeschlossen in Songwriting. Und ja, mein Produzent ist in Nashville, wo ich immer bin, um meine Sachen aufzunehmen. Und ja, jetzt bin ich hier. Aber sag mal, wie lange war die USA-Zeit insgesamt?
4 Jahre, also 4 Jahre
Okay.
Studium, wobei es mit Corona unterbrochen war. Ne? Also ich war dann auch wieder zu Hause für 1 Jahr oder 1,5 oder so.
Oh.
Aber genau.
Ja,
So.
weil dein Englisch ist ja echt faszinierend. Also ich habe da mega strong Accent, konnte man heute schon merken. Aber dein Englisch ist ja wirklich akzentfrei. Ne?
Ja,
Dabei.
man hat es gerade schon in der kurzen Sequenz sehr deutlich gemerkt, ne?
Ach, wirklich? Ach,
Ja,
lustig. Ja,
gut.
ist halt so, wie es ist, Benny. Stumpf ist Trumpf.
Ja, da ist es.
Ich meine nach irgendwie fast so 8 Jahren oder sowas wäre es eher peinlich wahrscheinlich, wenn ich nicht Englisch sprechen würde.
Ja, aber vor allen Dingen so akzentfrei, ne? Und wortschatzreich.
Ne? Das lasse ich mal so stehen.
Danke. Ich bin dir ja damals auf TikTok natürlich gefolgt und verfolgt das natürlich dann immer, was du auf TikTok machst. Sag mal, und da muss ich ganz kurz zwischendurch eine etwas ungewöhnlichere Frage stellen. Da gibt es Videos, da singt ihr irgendwelche Musical-Klassiker oder alte Frank Sinatra Evergreens. Und zwar singt die lauthals aus dem Fenster raus.
Ja.
Und dann antworten Leute und singen zurück.
Tatsächlich. Das ist ein Freund von mir, Ryan Peter Murphy, einer der talentiertesten und besten Sänger, die ich jemals gehört habe. Wenn ihr euch mal wirklich was richtig Krasses geben wollt, schaut da gerne mal vorbei. Und ein sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem ich zusammen studiert habe. Und das war bei ihm in der Studentenbude, wo wir irgendwie immer Songs schreiben und abhängen. Da auf einmal war in so einem Innenhof, standen so Leute. Und wir haben irgendwie auch ganz spontan, dachten wir, ey, es wäre irgendwie, weil er singt ganz viel so alte Jazz-Standards, das ist so sein Ding. Und hat da auf einmal dann, ich glaube, Fly Me to the Moon oder irgendwie
ja,
so.
Ja, genau.
Und dann aber eine ganze Reihe von Songs. Zurückgesungen, und da hat er dann so eine kleine Reihe draus gemacht und irgendwie, ja, sehr, sehr lustig war
das. Und das ist nicht gestaged, das ist richtig wahrhaftig so passiert.
Ja, ja, ja. Nee, absolut. Wir haben dann irgendwann später, wurde das dann, als die Leute, das ist alles auch so in der Nähe vom Campus, das heißt, da sind auch viele Leute, die irgendwie was mit Musik zu tun haben in der Nähe. Und irgendwann hat sich das dann so ein bisschen rumgesprochen, dass Leute dann auch nicht mit Absicht dort waren, aber immer, wenn mal einer aus dem Fenster singt, dann auch gerne wieder zurückgesungen haben. Deswegen, also ja, irgendwann wurde das dann so ein bisschen halt zu so einem Ding. Aber ganz am Anfang war das wirklich, wirklich out of the blue. Also, ja.
Also liebe ESC-Kompakt Leserinnen und Leser und Zuschauerinnen und Zuschauer, gönnt euch das mal auf Jonathans TikTok-Account. Das ist wirklich ungewöhnlich, mega witzig und hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, Jonathan, dass du auf TikTok so erfolgreich bist. Ne? Aber du bist jetzt nicht mehr in London, ne? Sondern du warst dann wieder in London und bist jetzt aber in Köln, ist das richtig?
Genau, also ich bin immer wieder in London. Ich war gerade tatsächlich in London für eine TikTok-Geschichte, wo ich gespielt habe, aber gelebt in London habe ich vor Amerika. Also ich war erst in England, als ich 15, 16 war, bis ich 18 war, glaube ich. Mhm. Und danach war ich in Amerika. Und jetzt bin ich so ein bisschen, das ist immer so die Frage, wenn man mich fragt, wo ich so gerade so bin. Ich weiß es irgendwie selber nicht so richtig. Ich bin irgendwie immer mal hier für einen Monat, dann mal da irgendwie, ja, wo die Musik mich hintreibt. Das klingt so kitschig, aber es ist irgendwie wirklich so, je nachdem, da wo ich irgendwas zu tun habe, da gehe ich dann hin und wohne dann irgendwie bei Freunden oder so. Entweder auf dem Sofa oder dann hier wieder zu Hause in meinem alten Zimmer oder dann in Amerika. Also es ist irgendwie immer, ja, genau, bin immer unterwegs.
Also Weltenbundler im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, auch ein sehr eurovisionärer Ansatz.
Klar,
wie kam es denn dazu?
Zum ESC dieses Jahr?
Wie sich das dann entwickelte. Also hast du die Bewerbung, den Bewerbungsaufruf gesehen und hast gesagt, ich probiere es nochmal oder wie ist das entstanden?
Ja, also vor 2 Jahren, als ich mich schon mal beworben hatte, da hatte ich, also ich gucke den ESC jedes Jahr, seit ich denken kann. Natürlich immer liebäugelt man da so ein bisschen mit irgendwie, dass man so denkt, oh, das wär schon krass, also da mal irgendwas mit zu tun zu haben, aber ich habe nie ernsthaft drüber nachgedacht, ich wusste auch gar nicht so richtig, wie das funktioniert damals und ich habe durch Zufall tatsächlich damals jemanden kennengelernt, der bei einem Music-Label gearbeitet hat oder arbeitet und ich wusste das nicht, dass er auch beim ESC so ein bisschen als Berater irgendwie was mit zu tun hat bei einem deutschen Beitrag. Und ihm habe ich ab und zu immer mal so meine Demos einfach geschickt, so oft ohne irgendwelche Hintergedanken, aber einfach so, ey, was findest du da, irgendwie findest du den Song, findest du den besser? Und irgendwann einer von dem Song, mit dem ich mich damals beworben hatte, hat ihm irgendwie echt gut gefallen, hat er mich angerufen, meinte, ey, ich mache beim ESC so ein bisschen, habe ich was mit zu tun, ist es okay für dich, wenn ich den damit einreiche? Und so hat es damals angefangen. Und da dachte ich erstmal so, boah, was, wie crazy. Also ja, klar, gerne. Aber weiß ich nicht, wie das geht und so. Und dann meinte ich, ja, alles gut, schauen wir mal. Und genau, so fing das damals an, dass das irgendwie sich so das, ja, sich das so eingenistet hat bei mir, der Gedanke davon, irgendwie mal beim ESC was zu machen. Und jetzt, 2 Jahre später, war es irgendwie, ich weiß es nicht, es ist so einfach passiert, um ganz ehrlich zu sein. Ich kann also, man hat natürlich viel auch jetzt durch Raab, durch Stefan, der irgendwie wieder kommt, irgendwie noch mal mehr auch den Vorentscheid irgendwie was von gehört. Und ja, auf einmal haben mich auch mehrere gefragt, und probier es doch nochmal und hast du dich beworben? Und irgendwann habe ich dann so gedacht, ja, also klar, warum eigentlich nicht? Jetzt keine Ahnung. Und habe meine Werbung abgesteckt und so. Also es war irgendwie, ja, gar nicht so spektakulär. Ich weiß es gar nicht. Es ist so irgendwie passiert einfach.
Hast du dich mit mehreren Songs beworben oder schon mit einem Song, von dem du denkst, dass der könnte ein Beitrag werden?
Das hat ein bisschen anders funktioniert. Man hat sich nicht zwingend mit einem Song beworben, sondern erstmal eher als Künstler beworben mit ein paar Songs, die man sich vorstellen könnte. Und sie haben dann nicht im Nachhinein, aber quasi dann, als man schon einen Schritt weiter war, dann erst die Gespräche geführt mit was für Songs, willst du nochmal was schreiben, sollen wir dir zur Seite stehen? Also das kam eher so im zweiten Schritt. Wobei es vor 2 Jahren wirklich mit dem, da ging es eher wirklich um den Song und diesmal ging es eher um den Künstler und dann, also natürlich auch um den Song, aber um den Song erst im zweiten Schritt quasi. Und genau, da habe ich dann ein paar Vorschläge gemacht und genau, sind dann zu einem gekommen, über den ich aber, glaube ich, noch nichts sagen darf.
Das gucken wir nachher mal noch, aber ganz kurz bei dir und deiner ESC-Geschichte bleiben, beziehungsweise du bist ja auch ein bisschen familiär vorbelastet, was den ESC angeht.
Lass mich da kurz noch reingrätschen. Ich habe ja 2022 das nicht gewusst.
Okay.
Ihr habt ja jetzt, also dein Vater und du, ihr habt dann ein Interview gegeben dann im NDR, weil ich hätte echt gesagt, vielleicht will er ja gar nicht, dass er mit so einem Klischee-Thema ins Rennen geht, aber ich finde, das ist ein total sympathisches Thema und das solltest du jetzt unbedingt erzählen.
Das wollte ich unbedingt erzählen. Naja, es ist immer so ein Ding, ich bin in der Tat tatsächlich nicht, oder ich probiere es gerade in Deutschland irgendwie jetzt nicht zwingend da unter die Nase zu reiben Leuten, weil ich irgendwie auch finde oder möchte, dass ja Leute die Chance haben, meine Musik eventuell zu hören, ohne irgendwie voreingenommen zu sein, im positiven, negativen, in irgendeinem Sinne voreingenommen zu sein. Auf der anderen Seite ist es kein Geheimnis. Wir waren zusammen im NDR, so als erster Aufschlag, dass wir irgendwie, und das war irgendwie super und hat echt Spaß gemacht. Im Ausland, wenn ich was mache, da juckt es eh irgendwie keinen. Hier in Deutschland, es ist halt so, wie es ist. Ich bin da ganz stolz drauf, dass mein Vater halt auch irgendwie Sachen in der Medienbranche gemacht hat und macht. Und das hat in jeder Hinsicht natürlich mein ganzes Leben geprägt und tut es auch nach wie vor. Aber trotzdem ist es jetzt, wo ich Musik mache, ist das doch durchaus sehr separat davon, in keiner Weise negativen Sinne, sondern einfach so, wie es ist. Also ich mache meine Sachen auch sehr separat davon und versuche irgendwie mein eigenes Ding zu machen. Und also wie gesagt, es ist so, wie es ist. Sonst,
ja. Nachdem ihr jetzt ja beide, sorry Peter, jetzt muss ich erstmal, weil wir reden jetzt seit 5 Minuten über was, wo wir gar nicht wissen, ob alle Leser eigentlich wissen, worüber wir jetzt gerade reden.
Straftäter.
Deswegen, ich verrate es jetzt einfach mal, Jonathan. Also dein Vater ist Olli Dittrich, der mit Texas Lightning ja selbst beim ESC war, mit No No Never. Und genau, der Song, Peter sagt immer gerne, der 9 Wochen auf Nummer 1 in den Charts war und danach ist nie wieder ein anderer Song da rangekommen, was beides nicht stimmt, aber immerhin 3 Wochen Nummer 1. Also in Deutschland ein Riesenhit. Deswegen Texas Lightning haben, glaube ich, alle von damals noch im Kopf. Und deswegen würde mich einfach interessieren, wie der ist. Also du warst damals ja noch sehr klein.
Ja,
krass. Also hast du an damals dann überhaupt noch Erinnerungen, beziehungsweise auch so, wann ist dir das vielleicht zum ersten Mal bewusst geworden sozusagen?
Also es ist immer so lustig, weil Leute da irgendwie dann so erwarten, dass man irgendwie jetzt eine ganz krasse Story, dass es ganz anders ist als irgendwie mit Eltern, die irgendwas anderes machen oder sowas, aber im Zweifelsfall ist es mein Papa so wie jeder andere irgendwie auch ein Papa hat und klar, also es war damals halt irgendwie so, wie es war, nur dass ich halt auch ihn manchmal dann bei der Arbeit besucht habe, nur dass es dann irgendwie halt irgendwie in einem Fernsehstudio manchmal war oder halt, wenn er damals mit Texas Lightning auf Tour war, ich das irgendwie ganz toll fand und spannend fand, dass ich damit von so einem Ausweis, den sie eingeben, dann da durchgehen konnte und irgendwie davor auf der Bühne rumlaufen konnte und irgendwie mit den Sticks auf dem Schlagzeug rumtrommeln konnte. Und, aber ja, beim ESC bezogen, ich habe zwei kleine Erinnerungen. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so voll an das ganze Ding. Damals wusste ich jetzt auch nicht noch nicht so richtig, was Sache ist mit dem ESC, aber ich erinnere mich, dass meine Tante auf mich aufgepasst hat und meine Eltern halt, das war in Griechenland, glaube ich, in Athen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ich versuchte wach zu bleiben und dann genau dann eingeschlafen bin und mich dann irgendwann wieder aufgewacht bin und dann meine Tante meinte, ja, Auftritt ist vorbei. Das ist so die einzige Erinnerung, die ich irgendwie habe. Aber ja, also es hat mich natürlich irgendwie geprägt, aber ja, vor allem hat es mir irgendwie immer gezeigt, wenn überhaupt, dass es irgendwie nicht nur eine komische Spinnerei ist, wenn ich mir irgendwann dann auch selber alt genug war, um mir wirklich zu träumen und, wobei man ist nie zu jung, um zu träumen, aber irgendwie, um mir wirklich konkret vorzustellen, was ich irgendwie in meinem Leben machen möchte und wo ich irgendwie mal hin möchte und wie ich eventuell meine Träume irgendwie überhaupt anfangen kann, damit irgendwie was zu machen. Aber das ist halt nicht nur irgendwie eine Spinnerei ist, sondern dass man da auch wirklich irgendwie was draus machen kann, weil ich habe es ja das beste Beispiel gesehen, dass man irgendwie was draus machen kann. Und das, wenn überhaupt, ist eigentlich so das, was am besondersten da war und ist für mich persönlich, dass ich halt irgendwie ein Beispiel hatte, wo ich sehen konnte, okay, das geht zumindest. Das ist nicht nur irgendwie in meinem Kopf, sondern ich sehe ja, dass es irgendwie möglich ist. Hm. Aber ansonsten mache ich jetzt mein Ding, so wie jeder andere auch.
Ja, aber 2006, das muss, sorry, Benny, dass ich nicht alle Themen vorausgesetzt habe. Da hast du natürlich völlig recht, das erstmal einzuordnen. Aber das war halt ganz groß. Ich weiß nicht, wie du das vorstellen kannst. Das war hier in Hamburg halt im Deutschen Schauspielhaus der Vorentscheid. Mhm. Und Texas Lightning mit der zauberhaften Jane auch, die ja auch so eine wunderbare Ausstrahlung hat und ja auch professionell als Vocal Coach arbeitet. Das war halt ein ganz großes Kino. Da war Vicky Leandros in dem Vorentscheid, die ja auch schon mal den ESC gewonnen hat und Thomas Anders. Mhm. Also das war schon ein ikonisch deutsche ESC-Geschichte geschriebener Event. Das war schon ganz groß. Und deshalb ist, und der Hit wurde dann ja auch letztendlich auch befördert durch diesen tollen VE. Und natürlich auch die Popularität deines Vaters schon im Vorwege, wurde dann ja auch ein Riesenhit. Ne? Ich habe mich zwar vertan mit den Neuwochen, aber er war 3 Wochen Nummer 1 in Deutschland vor allen Dingen, aber ist er jetzt ein Evergreen in der Community. Ne? Also den kannst du immer noch auch auf internationalen ESC-Partys spielen. Die Leute gehen darauf ab. Das ist echt witzig.
Ist ja auch ein Blessing. Also absolut.
Ja. Wie ist denn dann deine persönliche ESC-Geschichte weitergegangen? Also hast du den ESC regelmäßig verfolgt, immer mal wieder und vielleicht auch schon verbunden mit, an welchen Beitrag auch oder welchen ESC hast du so besondere Erinnerungen oder was ist dein Lieblingsbeitrag vielleicht sogar?
Also erstmal, ich habe es tatsächlich jedes Jahr, meine ich zumindest jedes Jahr geguckt, immer an den unterschiedlichsten Orten der Welt, aber habe ich mir immer die Zeit für genommen, weil ich das irgendwie so toll finde. Ich finde den ESC so ein tolles Event und an sich einfach die Idee vom ESC auch, dass es irgendwie so ein Zusammenkommen ist und so viele verschiedene Traditionen, auch musikalische Traditionen, irgendwie auf einmal in einem Abend so, ja, wo es nur um Musik geht und ein Song nach dem anderen direkt. Ich finde es, ich habe es einfach schon immer geliebt, das Konzept, und gebe auch immer selber Punkte natürlich, ich habe die Listen, wo man dann selber immer Punkte gibt. Also ich fand tatsächlich einer meiner Lieblingsgewinner, an die ich mich auch erinnern kann, war, ich weiß gar nicht mehr, welche, 2017 oder sowas, der We Are the Heroes of Our Time.
Måns Zelmerlöw aus Schweden.
Ja, auch aus Schweden, ne, genau. Und da hatte ich die Erinnerung daran, dass er so ein mega cooles Bühnendings hatte, weil es so minimalistisch ist und es beim ESC ja oftmals schon eine ganz schöne Materialschlacht ist. Irgendwie bunter, weiter, lauter und irgendwelche Zirkusshows und Wahnsinnsfeuer und keine Ahnung was natürlich dazugehört in einem gewissen Rahmen und echt natürlich crazy ist, dass sie da für jeden Song so eine Super Bowl Halftime Show irgendwie aufziehen. Aber ich fand das so erstaunlich bei ihm, dass es so im Gegenteil ist. Er saß da nicht sonderlich irgendwie krass angezogen, aber irgendwie so ein langärmeliges T-Shirt, saß er alleine auf der Bühne und das einzige Show-Element war, also am Anfang gerade, als der Song losgeht, im Hintergrund diese Wand, wo so ein Strichmännchen zu sehen ist, mit dem er so interagiert. Und es war so clever und ich, so ein Understatement, aber so, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie ganz, ganz cool, weil, und dass der dann auch noch gewonnen hat gegen die ganzen anderen, wo irgendwie, keine Ahnung was, Gefühl, Elefanten da auf die Bühne kamen und keine Ahnung was. Plus, ich fand den Song tatsächlich echt cool. Also, den habe ich nach wie vor sehr in Erinnerung und denke ich mal sehr gerne zurück. Vom Konzept auch, dieses minimalistische Understatement und einfach durch Musik zu punkten und durch ein cooles Auftreten zu punkten. Ja, genau.
Apropos Musik und Song. Hier kam auch gerade nochmal die Frage und wir haben es wirklich am Anfang so ein bisschen unterschlagen, weil wir gleich zu anderen Themen gekommen sind. Wie würdest du denn eigentlich deinen eigenen Stil jetzt beschreiben, den du aktuell machst?
Meinst du ja, also ich habe meine Referenzen oder Leute, von denen ich mich schon immer irgendwie inspirieren ablassen, wissentlich oder nicht, oder nicht, dass ich es mit oder ohne es mitbekommen zu haben. Ganz klar, Coldplay sind einer meiner allergrößten Helden. Coldplay, Phineas, der Bruder von Billie Eilish. Ich bin grundsätzlich ans Klavier gebunden. Also ich sitze eigentlich immer am Klavier und würde mich grundsätzlich eher als Geschichtenerzähler bezeichnen in der Musik. Also ich sitze am Klavier und versuche oder kann den Leuten irgendwie was an eine Geschichte erzählen, anstatt... Ich war noch nie so der dann so crazy Riffs hoch und runter und irgendwelche Vocal-Akrobatik mit Wahnsinns-Riesentönen links und rechts und also so Beyoncé-Adele-mäßig. Mhm. Das konnte ich einfach. Es war noch nie mein Stil. Ich finde das unfassbar beeindruckend und liebe das dazu zu hören von Leuten, die das gut machen. Aber es war bei mir immer eher so die Chris Martin und Phineas und Jamie Cullum und solche Leute haben mich irgendwie immer, gingen mir näher und haben mich irgendwie immer wahnsinnig beeindruckt. Billy Joel, Elton John, um mal mit den ganz klassischen zu reden. Leute, die irgendwie einfach am Klavier sitzen und was erzählen und sich dabei begleiten und genau, so in die Richtung.
Schreibst du eigentlich auch Songs für andere?
Ja, auch das. Also jetzt tatsächlich, ich habe gerade mein Album in Nashville, ich erzähle, geschrieben und produziert. Deswegen war so das letzte Jahr sehr viel für mich schreiben. Aber doch, immer mal wieder, absolut. Auch zwischendrin für andere Künstler, hauptsächlich in Amerika, aber genau. Also ja, der letzte Song war von Zach Poor, Catapult, ein Künstler in Los Angeles, der auch schon Jonas Brothers bis Backstreet Boys irgendwie geschrieben hat und der auch als Solokünstler angefangen hat und da habe ich seine Single Catapult hieß der Song. Da spiele ich auch Klavier auf dem Racket. Genau, den haben wir zusammen geschrieben. Das war jetzt der letzte, der auch veröffentlicht wurde. Sollte es jemanden interessieren.
Ja, ich glaube, viele wollen dann immer nach den Interviews auch reinhören in das Werk. Deswegen, genau, fragen wir auch immer danach sozusagen, was man sich dann mal anhören könnte. Und ich finde es schon auch immer spannend, wenn Künstler eben für andere schreiben und nicht nur für sich selbst. Du hast jetzt zweimal von Nashville gesprochen und auch davon, dass du da jetzt dein Album aufgenommen hast. Und mich würde jetzt nochmal interessieren, steht das in Verbindung zum ESC? Also hast du jetzt auch einen Song ausgesucht, der schon da war für den ESC? Oder hast du dann, als du wusstest, du kommst in die Show, nochmal wirklich dich hingesetzt und gesagt, jetzt muss ich den ESC-Song schreiben?
Nee, es war, also das Album, das lief davor schon, bevor ich, also die ESC-Bewerbung, wann fing das an? Im Oktober oder so letzten Jahres? Ich war gerade in Amerika und habe geschrieben und aufgenommen, als das announced wurde, das Ganze. Also das lief sehr separat davon. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollten das eigentlich jetzt im Februar schon veröffentlichen. Das haben wir jetzt einmal ganz kurz, also auf Eis, nicht das Album auf Eis gelegt, aber das Veröffentlichungsdatum so ein bisschen geschoben. Und gucken jetzt erstmal, was passiert und reagieren dann im Zweifelsfall, gucken wir erstmal, wie es wann und wie es damit weitergeht. Aber das lief sehr, sehr separat davon. Genau.
Das heißt aber, du hast jetzt nochmal einen neuen Song geschrieben.
Ja, genau. Nee, nee, das ist ein anderes. Also jetzt haben wir nicht auf dem, ich habe ein paar Songs vorgeschlagen, Sachen, die ich auch ein paar Sachen nicht ganz neu geschrieben habe. Der Song war schon, den hatte ich schon geschrieben oder die Idee zu dem Song gab es schon vorher.
Ah, okay.
Und genau, den habe ich dann dafür, als ich so durch meine ganzen, durch meinen Katalog durchgegangen bin, dachte ich, ach, das war hiermit nochmal, das wäre ja vielleicht ganz cool. Und habe das dann meinem Team irgendwie mal vorgespielt und gezeigt und so haben wir uns dann dafür entschieden.
Mhm. Und hast du dabei auf irgendwas Spezielles geachtet? Also du hast gerade schon gesagt, du willst gerne eine Geschichte erzählen und eher so persönlich. Also manche sagen dann bei einem ESC-Song, da gucken sie, dass der sich irgendwie entwickelt in den 3 Minuten so. Also hast du den nach irgendwie speziellen Kriterien ausgesucht, beziehungsweise dann auch nach gewissen Kriterien weiterentwickelt, die Skizze, die du schon hattest?
Es ist ganz lustig, weil es tatsächlich viele oder grundsätzlich natürlich, wenn man an ESC-Musik denkt, schon ein gewisses Genre und eine gewisse Art von Produktion einem jetzt erstmal an die man denkt, ne? Sehr so hymnenmäßiger, so Europop-Produktionen, die irgendwie, genau wie du meinst, halt dann am Ende vielleicht nochmal einen Key-Change nach oben haben und dieses typische, was Hauptsache in 3 Minuten so viel wie möglich, das irgendwie hängen bleibt. Also absolut, wir haben dann gerade auch bei der Produktion irgendwie zumindest darauf geachtet, dass es schon so dieses Hymnenartige irgendwie hat, dass man was hat, an dem man sich festhalten kann, womit man auch auf so einer großen Bühne dann irgendwie nicht abkackt, weil es nicht groß genug wird irgendwie. Aber trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, von Anfang an nicht zu sehr zu probieren, in so eine bestimmte Box mich rein zu, also eine bestimmte Schiene zu fahren oder das jetzt irgendwie voll ESC zu produzieren, sondern im Zweifelsfall ist dass es halt so sehr nach mir klingt, wie es klingen kann. Und weil das im Zweifelsfall das ist, was ich am besten verkaufen kann. Und im Zweifelsfall, wenn es funktioniert, dann super. Und ich kann im Zweifelsfall sowieso nur das gut machen, was ich machen kann. Deswegen habe ich auch probiert, halt klar, mit dem Hintergedanken, das ist für ein ESC, aber trotzdem nicht zu sehr, das muss jetzt so klingen oder da müssen wir noch das reinhauen, weil das ist also, das ist halt ein Song von mir und so soll der auch klingen am Ende.
Am überzeugendsten ist immer, wenn du einfach dein Ding machst.
Voll.
Nee, und du wirst, ich gehe mal davon aus, nach dem, was du gesagt hast, dass du am Klavier sitzen wirst. Ja. Und hast du schon mit den Heavytones geprobt, weil die werden dich ja begleiten dann?
Ja, genau. Ja, die sind natürlich bombastisch. Absolut. Nein, Heavytones sind super. Wir haben schon das 1-2 Mal getroffen und durch ein paar Sachen gegangen und nee, also ganz, ganz toll. Also ein ganz großes Vergnügen. Ich habe auch tatsächlich seit Berkeley nicht mehr in so einer großen, also mit einer richtigen Full Band drumherum gespielt. Das ist schon ein großes, großes Vergnügen. Also allein dafür hat sich das schon gelohnt. Also absolut, große Ehre.
Und apropos große Band, große Bühne, wie geht's dir bei dem Gedanken an, ich weiß nicht, wie viele Leute im Studio und dann irgendwie Millionen vor dem Fernseher? Bist du da schon alter Hase genug, um zu sagen, ach, mach ich locker oder bist du da auch aufgeregt?
Naja, ich glaube, es wäre unmenschlich, wenn man da so gar nichts spürt. Also es ist durchaus irgendwie eine gewisse Art von ja, Nervosität, Aufregung, die gehört auf jeden Fall dazu, 100%. Da würde ich lügen, wenn das nicht so wäre. Aber auf der anderen Seite versuche ich mir auch immer zu selber zu sagen, dass ich irgendwie genau auf sowas wirklich mein Leben lang davon geträumt habe und darauf hingearbeitet habe und dass es in einer Art und Weise fast irgendwie ein Privileg ist, so einen Druck spüren zu dürfen. Und ich kenne sehr, sehr viele Leute, mit denen ich über die Jahre in Kontakt habe, die auch irgendwie Musik machen wollen, die keine Ahnung, was dafür geben würden, um so einen Druck mal spüren zu dürfen. Und das ja, hilft dann schon manchmal, dass ich mir denke, ey, du hast nicht anders gewollt. Also du hast die letzten, keine Ahnung, die Jahre, also jetzt stell dich nicht so an. Deswegen, nein, also es gehört dazu, aber es ist eine wahnsinnige Ehre und vor allem ist es auch irgendwie für mich ein echt tolles Gefühl, was mich auch irgendwie sehr stolz macht, der Gedanke daran, dass ich nach der ganzen Zeit im Ausland und so viele Jahre, wo ich jetzt in Amerika gelebt habe und in England, jetzt nach Hause zu kommen und irgendwie dann mein Land und meine Heimat irgendwie treten zu dürfen oder zumindest antreten zu dürfen, um sie vertreten zu dürfen, im besten Fall, ist schon sehr ja, was sehr, sehr schön ist. Auch für mich persönlich irgendwie, was sich sehr, sehr schön und nach Heimat anfühlt. Und dann ist es auch noch in Köln.
Du wirst ja uns deinen Coversong aus der ersten Runde noch nicht verraten dürfen. Aber du darfst uns verraten, wie du ihn gefunden hast. Also war es deine Idee? Hast du dich beraten lassen? Hast du einen Bezug zu den Künstlern, die, von denen das Original kommt?
Ja, ich habe also ein Kriterium für mich war immer, dass es irgendwas ist, wo ich am Klavier sitzen kann, was irgendwie einen Klavierpart hat, der irgendwie markant ist und den Song ausmacht. Und ja, es ist ein Song, den ich, seitdem er rauskam, wahnsinnig toll fand, auch schon ein, zwei Mal gecovert hat. Ja, der Künstler selbst hat mir sogar tatsächlich hat mich angeschrieben auf ein Cover hin, das ich gepostet habe, was ein ganz verrückter Moment war. Immer nur ich dachte erst, ich keine Ahnung, was jetzt abgeht, aber das war ja dann noch ein Zeichen mehr, dass ich dachte, das wird's.
Und du machst den ganz zu deinem eigenen, also willst du den anders interpretieren als das Original?
Ja, also in einem gewissen Rahmen. Also ich, der Song ist der Song und das will ich auch nicht dann so umändern, dass man denkt, Gottes Willen, was lieber das Original gehört. aber trotzdem bin ich im Endeffekt, der den spielt. Deswegen, also klingt es mit Sicherheit ein bisschen anders und ein, zwei Kleinigkeiten, die ich irgendwie geflippt habe, sodass das irgendwie für mich passt. Absolut. Also der Song ist der Song, aber mit einer kleinen Note von mir ist auf jeden Fall dabei.
Wir haben hier gerade noch zwei spannende Fragen in den Kommentaren bekommen. Die erste, hast du vor deinen Auftritten irgendwelche Rituale? Klingt nach Nein.
Nein, ist ganz blöd. Also ich habe ein, zwei Sachen, die mir auch immer wieder von nahegelegt werden. Es gibt ja so Grounding Exercises, die man auch teilweise lernt in vielen so Musikkursen oder sowas, dass man irgendwie so Atemsachen, dass man sich irgendwie kurz einmal im Moment ankommt und so. Und die nehme ich mir dann immer so richtig schön vor und denke so, dieses Mal werde ich ganz entspannt. Und aber bis jetzt wirklich 10 von 10 Mal verpenne ich das immer und gehe auf den an, ich vergesse das immer. Also demnach irgendwie.
Du hast ein Ritual, das du nie machst, sozusagen.
Ja, genau. Ich habe ein Ritual, das ich jedes Mal vornehme und es dann aber im Moment immer wieder vergesse. Also, wenn man jetzt mal beiseite nimmt, so die typischen, wie irgendwie Stimme aufwärmen und irgendwie sowas, aber das ist weniger ein Ritual als einfach, das macht man halt.
Hast du ein Talisman?
Ja, ich habe ein, zwei, ich habe so ein kleines. Ein von meiner Oma, die hat so einen Flügel, so einen silbernen kleinen Anstecker von einem Flügel, wo dann, nachdem sie verstorben ist, hat mein Vater mir das, ich wusste gar nicht, dass sie das hatte, hat meinen Namen ganz klein hat reingravieren lassen. Stecke ich mir immer gerne, wenn ich irgendwas mit Musik mache, irgendwo an, sichtbar oder auch nicht sichtbar, es ist gar nicht so zwingend der Style, sondern eher so für mich irgendwie da noch ein Stück Familie dabei zu haben.
Ja. Hast du auch eine Lieblingszahl?
Lieblingszahl? Oh, das ist schon mal gefragt. Jetzt nicht so zwingend mega. Ich finde, die 9 finde ich ganz nice. Aber ich habe jetzt auch nichts gegen irgendeine andere Zahl.
Nee, ich meine so, wenn du einen Lottoschein ausfüllst, dann hat man doch immer so Zahlen, die man zuerst ankreuzt.
Ich bin am 19.09. geboren, deswegen waren so 9 irgendwie immer recht so präsent in meinem Leben. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich da alles drauf setze, aber doch, sind die genau, ist
ganz schön. Also in den Kommentaren wurde, auf dem Blog wurde gesagt, wir sollten in unseren Livestreams fragen, welche Hunderasse die jeweiligen Acts wären, wenn sie ein Hund wären.
Wären? Ah, ey.
Ja, wenn du ein Hund wärst, welche Rasse wärst du dann?
Ich fand bei Hunden immer Huskies sehr, sehr cool. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, so zwei verschiedene Augenfarben. So ganz objektiv oder subjektiv eher, aber finde ich das wahnsinnig, fand ich das schon mal cool. Es gibt ja auch Menschen, die zwei verschiedene Augenfarben haben. Das finde ich immer irgendwie crazy. Also super, super cool irgendwie, keine Ahnung. Huskies finde ich cool und dann so irgendwie da im Norden irgendwie auf Schnee so rumlaufen den ganzen Tag. Doch, Husky.
So, bevor wir langsam in die Schlussrunde gehen, Peter, jetzt noch die zweite Frage, die ich angeteasert hatte, hier wirklich aus den Kommentaren. Wie war das denn im Hinblick auf ESC, als du in den USA warst, wird hier gefragt. Weil es ja schon, also kann man ja beobachten, auch bei diversen YouTube-Videos, dass es so ein bisschen rüberschwappt mittlerweile. Also Leute zumindest mal wissen, dass es das gibt und was das ist. Hast du das irgendwie mitbekommen, auch bei dir auf dem Campus vielleicht, dass Leute das verfolgt haben?
Es ist echt, es geht so tatsächlich. Also es ist ein Begriff, Eurovision irgendwie, und bei wirklich den Leuten, also die Musik wirklich arbeiten, die kennen das natürlich. Und das ist, also die wissen auch genau, was das ist. Allein schon, also Zahlen lügen nicht, als Musikplattform ist es mit die größte, wenn nicht sogar die größte der Welt. Also das wissen auch die Amerikaner natürlich. Aber so, ich glaube, dadurch, dass die selber da nicht dabei sind, so von so Zivilmenschen, die nichts mit Musik zu tun haben, es ist tatsächlich doch oft, dass sie irgendwie, was ist das nochmal? Und ja, also hat mich auch gewundert, weil das für mich so als Europäer natürlich, hallo, das ist so bekannt wie Weihnachten irgendwie. Also das habe ich gar nicht gecheckt am Anfang, dass Leute irgendwie nicht direkt wissen genau, was das ist und selber gucken mit der Familie. Aber ja, es tatsächlich geht es. Also außer jetzt wirklich die so Music Industry Professionals, ist es wirklich, ja, so irgendwie ist irgendwie so ein Begriff, aber jetzt nicht so, ja.
Okay. Also bei den Talkshow-Hosts wird das in Amerika stark ironisiert, also Bill Mayer oder John Oliver, die haben da schon Folgen drüber gemacht, wo sie halt die, wie soll man sagen, die Exotik, die da teilweise bei den Inszenierungen, wie du das auch beschrieben hast, auf der Bühne stattfindet, die wird natürlich dann gerne hergenommen, um so ein bisschen darüber zu sprechen, wie anders doch alles in Europa ist.
Das bietet ja auch Angriffsfläche, klingt sehr nicht, aber da gibt es ja doch auch die eine oder andere Sache, über die man sprechen kann, wenn man in den Rahmen.
Es bietet eine Menge von ironischen Ansätzen und dafür lieben wir auch den ESC.
Okay, eben, wovon der ESC ja auch handelt. Also wenn man das den ESC guckt, dann will man sowas natürlich gerade sehen, so auch ab und zu Beiträge, wo man denkt, so bitte, was geht hier jetzt gerade ab?
Das ist ja,
lebt ja davon, ist ja wundervoll, absolut. Aber klar, wenn man da so als Ami irgendwie so drauf guckt und das so das Einzige ist, was man sieht, denkt man vielleicht,
gleichzeitig ist aber natürlich auch, wird auch viel Kultur des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Region, aus der die Künstler kommen, transportiert. Also das ist gerade diese Dialektik macht natürlich auch den Charme von Eurovision aus.
Super schön. Und einer meiner Lieblingspunkte ist immer am Ende, wenn die Punkte verteilt werden und die Schaltung geht, und man dann immer dann vor den irgendwie so Monumenten oder irgendwelchen Gebäuden wahrscheinlich hauptsächlich, aber halt irgendwie von jedem Land dann immer sieht, wie da vorne stehen und die verschiedenen Akzente und so, das finde ich immer richtig cool.
Ja, das ist auch ein bisschen Fremdenverkehrswerbung zu der Eurovision Song Contest jetzt sich entwickelt hat. Jonathan, wir bleiben nochmal kurz im Bravo-Status, nachdem wir schon über deine Lieblingszahl und dein Lieblingshund gesprochen haben. 1974, also weit vor deiner Zeit, aber du wirst es wissen, haben ABBA den Eurovision Song Contest gewonnen. Hast du einen Draht zur Musik von ABBA und hast du ein Lieblingslied von ABBA, was dir spontan einfällt?
Boah, Lieblingslied, ja, ich meine, die haben so viele. Ich bin tatsächlich mit ABBA aufgewachsen als so Musikpropheten irgendwie. Also die waren irgendwie immer so, keine Ahnung, wir haben immer an Silvester abends nach den Feuerwerken gab es immer so, wie heißt es nochmal auf der Wii, so dieses Singenspiel, wo man machen kann, so Gitarren also, fürs Singen. Haben wir immer ABBA-Songs, immer an Silvester, jedes Silvester gesungen. Also Lieblingslied. Mein erstes, früher als Kind fand ich Super Trooper, war immer mein Lieblingslied. Inzwischen, das kann ich gar nicht sagen, Gimme, Gimme, Gimme und keine Ahnung, also die sind alle toll. Also absolut, in jeder Hinsicht habe ich da Bezug. Und das finde, das ist, man redet immer von der zeitlosen Musik irgendwie, aber das, finde ich, ist wirklich zeitlos at its best. Also das ist genau, was es ist. Du kannst es immer anhören, zeitlos im Großen wie im Kleinen, morgens, mittags, abends, so wie egal in welchen Jahren, also es passt immer. Und aber ganz, ganz, ganz groß, wirklich einer, der passt, hat so perfekt gepasst, die vier, und absolut.
Du, Jonathan, Yannick schreibt hier, das ist genau das, was Peter hören will. Der scheint mich zu kennen.
Ah, guck mal.
Also du hast dieses Interview
mit 12 Punkte.
mit dieser Eloge auf Abo. Aber nochmal eine Stufe, eine emotionale Stufe nach oben katapultiert. Ich, bevor ich an Benny zu den Schlussfragen übergebe, mag ich schon mal sagen, hat echt viel Spaß gemacht mit dir.
Dankeschön, ebenso. Es war ein
oder ist. Bitte erzähl uns noch, Benny wird das gleich ein bisschen weiter erläutern, was so die Pläne sind, die auf dich zukommen. Aber ich mag an dieser Stelle schon mal sagen, ne, toi, toi, toi für das, was kommt.
Schau mal. Aber ja,
das ist ja sehr nett. Ja. Ich habe noch eine kleine Frage, die du schon halb beantwortet hast vorhin, denn wir wissen ja schon, ein Album steht in den Startlöchern. Darüber hinaus, ganz abgesehen vom ESC, was sind so deine nächsten Pläne, Wünsche, Vorhaben?
Im besten Fall so das, was auch zum letzten Jahr, also das war wirklich... das letzte Jahr war wirklich irgendwie was ganz Tolles, so viel Musik zu machen, so viel Musik aufzunehmen und zu schreiben an so vielen verschiedenen Orten, das so weiterzumachen. Ansonsten, ich weiß nicht, das Album kommt raus, da freue ich mich wahnsinnig drauf und alles, was da mit sich kommt, mit so einem Album-Release irgendwie in super Form. Ich würde wahnsinnig gerne mal auf Tour gehen und wirklich regelmäßig live auftreten, entweder als Support-Act oder mal schauen, in welcher Form man es dann macht. Das ist schon immer irgendwie wirklich so ein Ziel für mich gewesen, auch persönlich, was ich einfach wahnsinnig gerne mal machen würde. Das nehme ich mir auf jeden Fall vor, dieses Jahr noch ein bisschen wirklich genau in Angriff zu nehmen, wie das aussehen könnte und konkreter zu werden. Aber ansonsten lebe ich auch sehr dafür, nicht alles so komplett durchzuplanen, was viele Leute zu Weißblut schon getrieben hat, zumindest in der Familie oder Freunde, wenn ich irgendwie einfach nicht zu Worte kommen, wenn ich doch irgendwie konkrete Entscheidungen gefragt werde. Aber so im ganz Großen und Ganzen mag ich das wahnsinnig gerne, vor allem im Zusammenhang mit Musik und irgendwie dem künstlerischen Dasein, wo man natürlich irgendwie auch ein bisschen rumspinnt manchmal und da einfach nicht sich alles so vorzuplanen. Deswegen, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht so genau. Also irgendwas mit Musik, Aber wie das dann genau aussieht, werden wir sehen. Also, ja.
Carpe diem, super Antwort. Mir ist noch eine Ergänzungsfrage eingefallen, als du erzählt hast von deinen Konzertplänen. Was ist die größte Crowd, vor der du bisher aufgetreten bist?
Boah. Da muss ich mal überlegen. Ich habe mal so ein, wie viele Leute waren da, vielleicht zu 1000 oder so. Ich war jetzt letztens, gut, also wenn man jetzt mal sowas wie in der NDR Talkshow oder sowas, da haben natürlich sehr, sehr viele Leute dann übers Fernsehen zugeguckt, ne? Aber das ist dann indirekt. Oder jetzt, ich habe bei den TikTok-Preisverleihungen vom Livefest, das ist das größte Event von TikTok, offline, also Preisverleihung für die größten Creator in Europa. Und da habe ich einen Song performt. Da waren auch recht viele Leute so in dem Rahmen, keine Ahnung, ein paar hundert, aber haben halt auch dann über den Livestream halt, keine Ahnung, wie viel dann zugeguckt.
Ich meine jetzt so Hallenatmo.
Ne? Halt Hallen, ja. Keine Ahnung, ja, 1000 vielleicht.
Ja, dann geht's ja ab jetzt, ne?
Ja, ja.
Das ist
ja
große Mühe.
Gute Frage, habe ich mir echt noch nicht gesagt? Ja, vielleicht so, irgendwas in dem Rahmen, ja.
Alright, dann sind wir. Du kannst ja nochmal nachzählen. Wenn wir was vergessen haben, dann liefern wir es noch in den YouTube-Kommentaren nach oder so. Genau. In diesem Sinne bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Schön, dass ihr auch mitkommentiert habt und an alle, die noch in den kommenden Tagen dieses Video nachschauen werden. Peter und ich sind ja gleich um 16 Uhr schon wieder zurück mit Claudi June, also dann gerne auch wieder in den nächsten Stream reinschalten. Bis dahin vielen Dank an Jonathan, vielen Dank an Peter, vielen Dank an Katjes. Es hat viel Spaß gemacht und Jonathan, wir wünschen dir alles Gute, gute Proben und dann natürlich auch super Auftritte, viel Spaß vor allem. Dankeschön. Und genau, schön, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ciao.
Ciao, ciao.